Herzlich willkommen bei Def Radio. Es ist jetzt 13:03 Uhr, das heißt, wir sind überpünktlich. Hallo und einen schönen guten Morgen für diejenigen, die jetzt gerade erst aufgestanden sind. Unser Thema heute soll Suche in metadatengestützten Dateisystemen sein. Was das genauer bedeutet, werden wir dann noch im Laufe der Sendung klären. Dann im Studio sind der Benny.
Morgen.
Hallo. Und ich, der Mev. Und ihr könnt uns hören auf 102,6, wenn ihr im Stream seid. Oder wenn ihr nicht im Stream seid, könnt ihr auch in den Stream gehen. Nämlich, den findet ihr auf unserer Homepage. Die sage ich gleich mal durch. Und zwar ist das die www.defradio.de. Da findet ihr auch alle Informationen, wie zum Beispiel unsere Telefonnummer. Denn ihr könnt nämlich anrufen und uns Dinge fragen und uns korrigieren, falls wir irgendwas Falsches gesagt haben oder euren Senf zum Thema loswerden. Dann wollen wir auch gleich mal ein bisschen Musik anfangen und dann noch unsere Zettel sortieren. Da sind wir wieder. Das gerade eben war Eric und Ryan Kilkenny mit Bongo Avenger. Und die Musik heute hat der Benny zusammengesucht. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wo du sie her hast.
Richtig, die habe ich auf Archiv.org ausgegraben. Da gibt es ja einige Netlabels. Die kommt heute von zweien. Das eine heißt Comfort Stand, das andere Weirdo Music. Die machen ganz witzige Sachen.
Ja, bis jetzt klang es mal ganz angenehm. Ich war sehr begeistert davon. Und es ist frei. Ich weiß ja nicht genau, unter welcher Lizenz es steht.
Creative Commons.
Das ist Creative Commons jetzt. Okay, gut. Ja, die Musik werden wir dann auch verlinken in unserer Playlist, falls ihr sie ganz toll findet. Da könnt ihr dann auch die ganzen anderen Teile finden. So. Suche in metadatengestützten Dateisystemen. Beziehungsweise fangen wir erstmal an mit Suche in Dateisystemen überhaupt. So eine kleine Einführung. Und zwar, was ein Dateisystem ist, dürfte eigentlich allen klar sein. Das ist das Teil, auf dem ich meine Dateien speichere. So. Und es ist so, normalerweise weiß man ja, wo seine Daten liegen, die man benutzen möchte und keine Ahnung was. Aber
Sollte, ja.
Aber das Problem ist, wenn du jetzt immer mehr Daten hast, wie jetzt der Trend sich deutlich abzeichnet mit seinen, keine Ahnung, 100, 500 Gigabyte Platten, da wird es schon sehr schwer, den Überblick zu bewahren. Und es ist auch so, dass die Daten immer, ich sag jetzt mal, multimedialer werden. Mit allen möglichen, keine Ahnung, Videos zu allen möglichen Tausenden von Dokumenten und bla, da wird das Suchen schon relativ schwer. Denn es ist nämlich so, dass in den ganzen klassischen Dateisystemen hat man nur einen sehr begrenzten Satz von Eigenschaften von Dateien, nach denen man suchen kann. Das sind zum Beispiel erstmal der Dateiname. Das heißt, wenn ich was suche, kann ich mich nicht an den Inhalt vom Video erinnern, sondern ich muss mich erstmal an den Dateinamen erinnern, wenn ich es wiederfinden will, wenn ich verpeilt habe, wo ich es hingesetzt habe. Dann kommen noch solche Sachen wie Erstellungsdatum, das letzte Mal darauf zugegriffen und
Größe
und Dateityp. Das ist so schon so das meiste eigentlich, was drankommt. So ein paar sind es vielleicht noch, aber es ist nicht sonderlich mehr. Und das macht es schon sehr ärgerlich, wenn du zum Beispiel irgendwie einen großen Text gesucht hast und da war so 3 Megabyte groß und jetzt suchst du mal alle Dateien, die so 3 Megabyte groß sind, dann wirst du dann erstmal deine gesamte Musiksammlung dann erstmal bekommen und es ist dann sehr, sehr schwer, noch irgendwas zu finden. Man hat versucht, diesen Missstand ein bisschen aufzubessern. Also da gab es zum Beispiel, ich kann mich da nur ganz, ganz vage erinnern, wie war das von Office, da gab es so einen Indizierungsdienst, hieß das?
Quasi, ja. Also Office hat deine Festplatte nach Office-Dokumenten durchsucht und hat die dann so in die Suche von Windows eingebunden, dass ich dann meine Dokumente schneller finden konnte, hatte aber halt einen Prozess im Hintergrund laufen, der die ganze Zeit nach Office-Dateien gesucht hat. Wollte auch nicht jeder haben.
Naja, mir ist jetzt gerade nicht klar, wo man genau danach suchen konnte, aber ich gehe mal davon aus nach besonderen Daten, die quasi in den Dokumenten drin sind. Da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Stichpunkt, glaube ich. Nämlich Metadaten.
Genau.
Und zwar, wenn das Suchen nach so langweiligen Attributen wie zum Beispiel Dateigröße oder Datum nicht ausreicht, was nehme ich dann her? Und da haben wir eben unsere Metadaten. Denn so ein Dokument hat noch einen Haufen weitere Informationen, die für mich eigentlich viel interessanter sind, als die, die das Dateisystem mir bietet. Wie zum Beispiel bei E-Mails. E-Mails ist so ein klassisches Beispiel. Von wem sind sie? Wer
betreff.
Ja, von mir aus, in welchem Mailprogramm sind sie geschrieben oder ob da ein Anhang drin war und was nicht. Solche Sachen sind ganz interessant. Oder auch noch ein großer Klassiker sind zum Beispiel von MP3s, die ID3-Tags.
Ja, ganz klassisch, ne?
Vom Dateisystem hast du eigentlich keine Möglichkeit, bestimmte Dateien nach Interpreten zu suchen, wenn du nicht vorgedacht hast und den Interpretennamen und Dateinamen irgendwie kodiert und reingesteckt hast oder so, aber das funktioniert ja meistens immer durcheinander, weil
ja,
verschiedene Leute haben verschiedene Benennungssysteme und das ist immer wird schnell ein Durcheinander. Und da kommt auf jeden Fall mal die Lust auf, nach solchen Eigenschaften also einfacher suchen zu können.
Richtig, aber um sie suchen zu können, also man tut sich sehr schwer, danach zu suchen, weil jetzt halt jedes dieser Formate, auch das Beispiel, das wir hatten eben mit den MP3s, das hat halt seine ID3-Tags. Eine JPEG-Datei, nicht alle, aber viele haben ihre EXIF-Daten oder sowas.
Ja.
Das sind alles proprietäre Formate, die für diesen einen Dateityp gelten und das war's. Und das System und das Dateisystem weiß eigentlich nichts von denen. Also kann ich auch nicht nach denen suchen.
Wurde wahrscheinlich vom Design auch nicht so gedacht,
ja,
dass es gemacht werden muss. Ja, wobei der Trend, glaube ich, schon in die Richtung geht, dass man auf solche Daten zugreifen möchte.
Es ist einfach schöner, nicht nach einem Dateinamen suchen zu müssen, sondern jetzt zum Beispiel mit den EXIF-Daten die Bilder, die ich mit dieser und jener Kamera gemacht habe, bei denen ich einen Blitz verwendet habe, und zwar vorgestern oder so. Das ist die Sache, auf die man damit eigentlich raus will.
Ja, und was dazu auch noch dazu kommt, das ist dann noch ein sehr angenehmer Faktor für die faulen Menschen unter uns. Also ich bin sehr pedantisch, was Sortieren angeht. Und ich kann mich mal nie entscheiden, wo ich jetzt meine Daten reinsortiere, ob das jetzt eher Doku ist oder ob das eher zum Projekt gehört. Aber dieser hierarchische Aufbau, den so ein Betriebssystem hat mit Verzeichnissen und Unterverzeichnissen, macht es dann eigentlich schon ziemlich gemein, ehrlich gesagt, das irgendwie zu sortieren. Und Leute mit Sortierzwang, die räumen dann keine Ahnung, jedes halbe Jahr komplett ihre Festplatte aus, weil sie mit dem Schema, das sie sich ausgedacht haben, nicht zufrieden sind, was immer doch eine Anfrage gab, also irgendwas gab, das dann nicht gepasst hat.
Oder du fängst an, Daten redundant zu speichern, aber das ist auch unschön. Das ist unschön. Ganz
ja. Mit Links oder ja. So, ja. Und was halt dann sehr angenehm zu Metadaten ist, man scheißt einfach auf diese ganze Ordnung und schmeißt alles in ein großes Verzeichnis und dann findet man das schon irgendwie. Zumindest habe ich teilweise schon so angefangen, das so zu machen, und da sind Metadaten eine große, in Anführungszeichen, Hilfe, sich so zu entwickeln. Es gab so ein paar Ansätze. Ich habe vorhin schon Office-Ding erzählt, da gab es noch mehr. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, weil das nicht so, ja, ich finde es nicht so wichtig. Das ist dieses Indizierungsding da von NTFS. Das da gab es was, Dienst, da habe ich jetzt nicht genau nachgeschlagen. Verzeiht mir, wenn ihr es besser wisst oder genauer wisst, was es war, könnt ihr auch anrufen. Ich sag die Nummer mal schnell durch. Und zwar ist das die Ulmer Vorwahl mit der 0731 und dann die 93 86 299. Falls ihr noch keinen Stift haftet, habt ihr jetzt vielleicht einen. Also sag ich die Nummer nochmal ganz kurz durch. Das ist die 93 86 299. Genau, dann könnt ihr mir und uns und den Zuhörern hier im Radio erzählen, was NTFS jetzt genau da mit diesen Indizierungen da auf sich hat. Ja, dann gab es da noch was.
Genau, also dann hat man sich überlegt, wie könnte man das Ganze ablegen, wie könnte man ein Dateisystem anders strukturieren, sodass man nach diesen Daten suchen kann. Und da hat man sich an was erinnert, das es auch schon vorher so gab, und zwar schlicht Datenbanken. Das ganze Dateisystem war dann als Datenbank strukturiert, wo das so schön eingetragen war und man danach suchen konnte. Problem bei der Sache, diese Datenbanksysteme, wie beispielsweise die erste Version des BFS, also des Dateisystems von BOS, die späteren Versionen waren es dann nicht mehr, das Ganze wird dabei unglaublich langsam, was so einfach die normale Arbeit im Dateisystem angeht, Dateien kopieren, Dateien löschen. Das ist in der Datenbank nicht so vorgesehen. Man konnte schöne, komplexe Suchanfragen starten und nach diesen ganzen Metadaten suchen, aber wenn du die Datei dann gefunden hattest, dann musstest du ja erstmal warten, wenn du sie öffnen wolltest oder so.
Ja, die Performance ist eklig. Und dann gibt es auch noch so mehrere Probleme. Wie ist es mit mehreren Prozessen, wenn zum Beispiel alle Slots von der Datenbank frei sind oder besetzt sind, und was machen dann die Applikationen? Warten sie dann so lange, bis sie Zugriff auf die Datei kriegen und pipapo. Im Chat hatte gerade Vitas einen kleinen Schwank erzählt von seinen Mitbewohnern. Den geht's genauso wie mir. Da schreibt Vitas, dass sein Mitbewohner immer seinen File-Server durcheinander gewirbelt hat, und zum Beispiel hat er in der ersten Woche alle Bindestriche raus, in der zweiten Woche hat er sie wieder rein, und dann hat er die nächsten Underscores genommen in der dritten Woche, und man kann auch nochmal sehen, dass es keine totale Ordnung gibt. das funktioniert nicht. Leider. Es sei denn, ja doch, vielleicht schafft man es doch irgendwann, aber ich zumindest nicht.
Müsste man sich vielleicht mehr Zeit für nehmen, als man eigentlich sollte. Also wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, meine Dateien zu sortieren, dann komme ich ja gar nicht dazu, damit zu arbeiten. Das ist ja nicht der Sinn der ganzen Sache.
Aber sortieren macht auch Spaß, ehrlich gesagt. Ja. Nee, es gibt schon so ein paar Dinge, wo man die Daten am liebsten doppelt halten würde, weil sie einfach sich nicht hierarchisch einordnen lassen. Da ist es dann wirklich, wirklich fies. Genau. Ja. Genau, Datenbankmodelle haben wir so erzählt. Ich würde jetzt theoretisch vorschlagen, spielen wir nochmal ein Lied. Und zwar, wenn ich jetzt nicht die falsche CD reinschmeiße, dürfte das sein Mr. Melvis, A Walk Through the Powerhouse. Und geht jetzt los.
Proceed with the operation.
Roger, 30 seconds.
Position 42 north, 58 minutes. 59 minutes, 43 north. Locking and lock.
Decelerating.
Full gravity.
Slow.
Thank you.
quite welcome.
Hallo, hallo und wieder zurück im Studio. Ich hoffe, die Musik gefällt euch. Für die, die gerade eben erst und zu spät eingeschaltet haben, die Musik ist von Benny. Die hat wo war das nochmal? Archive.org?
Archive.org.
Also Archive.org ist nicht nur für Webarchive ganz lustig, sondern auch für Musik.
Richtig, sind eigentlich die meisten Netlabels.
Finden sich ein paar Sachen. Und das Tolle ist, wenn dann die Sendung dann im Archiv sein wird, könnt ihr sie euch immer und immer mit der schönen Musik nochmal anhören. Apropos Archiv, da wollen wir auch gleich mal nochmal dem Mirks danken, der hier den Stream managt und sich auch um die Aufzeichnung kümmert. Nochmal ein Danke. Er kann es nur gerade nicht hören, weil er auf dem Weg nach Ulm ist. So viel zu dem. Okay. Musste ich mal loswerden. Ja, was hat man jetzt bis jetzt gelabert? Daten werden immer mehr, wir haben keine Ahnung, wie wir sie sortieren sollen, beziehungsweise wir investieren sehr viel Zeit, sie sortieren. Es ist sehr spaßige Zeit, okay, aber es ist trotzdem sehr viel Zeit. Und wir brauchen Alternativen. Die ersten Anläufe haben wir schon gesehen, so Visas Office und NTFS. Genau, das haben wir nicht gehabt, weil noch keiner angerufen hat. Naja, zum nächsten Thema. Zu diesen Verbesserungen, wo jemand anrufen könnte, weil wir da zwar noch keine Erfahrung darin haben, sind Desktop-Suchen. Also ich weiß nicht, seit wann es die gibt, seit ein paar Jahren
ging es mal rum. Das ist so vor ein paar Jahren aufgekommen, ja.
Gab es, glaube ich, auch einen Artikel in der CT, wo so ein paar rauskommen, so dieses Google-Search-Ding.
Google, MSN.
Ja, ja, ja.
Da gab es fast alle Suchmaschinen, auch ihr Desktop-Suchsystem.
Ja, da gab es einige. Wie gesagt, wenn da jemand das Ding tagtäglich benutzt oder so, dann kann er ja mal anrufen und uns erzählen, wie es so ist. und was für einen Aufwand es macht.
Richtig, weil recherchieren ist eine Sache, benutzen eine andere, ne?
Jo. Was hast du denn recherchiert, wenn man gerade bei dem Thema
ist? Okay, richtig. Also diese Suchen setzen auf das Dateisystem auf, wie es, bevor ich es benutze, auf meinem Rechner existiert. Also bevor ich diese Suche benutze. Die scannen mein Dateisystem quasi durch und legen dann einen zentralen Index an. Da geht es hauptsächlich um die Inhalte der Dateien, also bei Texten oder so. Aber auch schon ein paar Metadaten, also MP3s, was haben wir gelesen, E-Mails.
Ja, ja.
Also so die üblichen Verdächtigen, kann man sagen.
Ja, da gab's noch irgendwas Nettes, das habe ich allerdings vergessen.
Über Netzwerk.
Ja, richtig. Netzwerk, wie da die Fähigkeit ist, weiß ich nicht, aber es ist auch möglich, auf mehreren Rechnern die Dokumente zu suchen.
Mhm.
Ja, zum Beispiel, ich habe da ein kleines LAN und werden auch dann gleich schön die Daten von meinem Mitbewohner indiziert und ich weiß immer genau, wann er die neuesten Rot- und Blond-Verzeichnisse hat oder sowas in der Art.
Ja, da können wir aber schön gleich mal zu einem der Probleme kommen. Eins, das so eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, kann man fast sagen. Ich weiß nicht, wie es in der neuesten Version aussieht, aber das war mal ein Problem mit der Google-Desktop-Suche. Die hat überhaupt nicht auf die Rechteverwaltung von NTFS geachtet. Und demzufolge konnte ich halt auch tatsächlich nach den Daten meines Mitbewohners oder sonst was suchen, also nach den Daten eines jeden Benutzers dieses Systems oder wenn es dann über Netzwerk geht, auch noch von anderen. Also schon eine kritische Sache, weil die sind dann einfach draufgemaschelt und achten da nicht auf die ganze Sache. Und
ja gut, aber personalisierte Informationen und Zugriff auf alle Daten hat doch Vorrang vor Sicherheit und Rechtemanagement, oder?
Ach so, ja. Wenn du das sagst.
Die Gedanken sind frei. Jeder soll alles erreichen.
Ich
hoffe, ihr hört die Ironie raus. Das ist alles da.
Ein anderes Problem von diesen Systemen ist, dass sich halt, die legen ihren Index an und der muss irgendwie aktuell gehalten werden. Das kann dann geschehen entweder auch wieder über einen Hintergrundprozess oder muss, oder ich nehme in Kauf, dass mein Index asynchron zu meinem Dateisystem wird.
Ja, das sind dann noch so grundsätzliche Sachen, wie man solche Daten aktuell erhält, weil die müssen ja parallel immer zu den Datenansammlungen erstellt werden. Und
da richtig, weil sonst habe ich Daten, nach denen ich nicht suchen kann, ja, weil sie noch nicht im Index stehen oder so. Das ist natürlich negativ. Also, bieten auf alle Fälle eine Verbesserung für den, der es braucht oder so. Also ja, Volltextsuche und so weiter, schon eine schöne Sache. Aber das Ende der Fahnenstange ist damit sicher nicht erreicht.
Ja, mich würde wirklich mal interessieren, wie die Dinger sich in der Praxis so aufgeführt haben, gerade was zusätzliche Dateiattribute oder sowas angeht. Also nehmen wir an, ich möchte jetzt noch Aux drin haben oder sowas, weil ich halt hauptsächlich das Aux-Soundformat benutze oder sowas. Mhm. Ob ich da Plugins schreiben kann, wie es zum Beispiel unter diesem Spotlight ist, der bei Apple halt funktioniert, wo wir später noch drauf zukommen und den ganzen Kram. Dann alles interessante Fragen. Ruft an. Oder kommt in den Chat und erzählt es uns. Ich kann an dieser Stelle dann nochmal unsere Adresse durchsagen, nämlich die www.defradio.de. Und weil ich es so gern mache, wie auch schon im Chat spekuliert worden ist, hier nochmal unsere Telefonnummer, die auf unserer Homepage steht, aber so gehört viel besser ist, die 93686299. Genau. Und weil ihr sie wieder verpasst habt, dann besorgt euch einen Bleistift und ich werde es nächsten Blog dann nochmal sagen. Genau. Hast du sonst noch irgendwas zu den Desktop-Suchen irgendwie parat, was wir noch irgendwie labern könnten?
Wüsste ich jetzt nicht wirklich.
Wüsste ich nicht. Ich habe heute früh, bevor ich zum Radio gerannt bin, mal kurz nach Desktop-Suchen in Google geschmissen und da habe ich auch noch ein paar andere Sicherheitslecks gefunden, was irgendwie ziemlich eklig war. Ich habe es aber dummerweise nicht mehr im Kopf. Ich wollte nur mal erwähnen, dass es da einige gibt.
Also nicht ganz unkritisch, die ganze Sache.
Ja. Zumal ich, eine Frage habe ich noch, und zwar, ich habe so eine Desktop-Suche noch nie gesehen. Sind das diese Search-Bars, die sich immer ruckzuck auf Windows installieren? Ich kenne nämlich, ich weiß nicht, was das ist, aber es gibt ja diesen Explorer und ab und zu sind immer so eine zweite Leiste drunter, wo man dann Yahoo suchen, keine Ahnung, weil suchen kann, wie sie alle heißen, die Optimizer und bla und Zeug. Ich hatte das immer 1:1 mit verknüpft. Vielleicht war das ja so eine unheimlich praktische Desktop-Suche, zukunftsorientiert, bla.
Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ist ja vermieden, dass sowas plötzlich aufgetaucht ist.
Ja, im Chat verweist gerade einer auf die CT. Da gab es einen Artikel über Dokumentensuche. Es geht vielleicht in die Richtung. Ja, wenn er weiß, welche CD das war, dann könnte er es doch gleich im Chat sagen. Dann sage ich es durch den Äther. Oder guckt einfach selbst im Chat. Denn ich werde jetzt ein bisschen Musik spielen. Genau, und zwar, wenn ich mich erinnere, welches? Track Nummer 4. Das ist Bruce Lenkai, Moonlight Zombie Dance. Viel Spaß! Okay, ich hoffe, die Musik gefällt euch. Nach der Sendung werden wir die Playlist reinschmeißen. Ihr könnt euch den Sound so oft anhören, wie ihr wollt. Jo, jetzt hatten wir so die ganzen Verbesserungen quasi der Suche in Dateisystemen und Daten mal durchgenommen. Jetzt kommen wir zu diesen neuen Teilen, zu jetzt wirklich zu Metadaten gestützt oder so, basiert oder was auch immer, Dateisystemen, wie eigentlich auch das Thema unserer Sendung heißt.
Richtig.
Da haben wir so die großen rausgesucht, die existieren, die noch nicht existieren, bald existieren werden oder schon nicht mehr existieren. Und ja, wir gehen es am besten bei der Reihe durch und dann können wir auch dann gleich eben die verschiedenen Konzepte irgendwie erklären. Ja, leg doch gleich mal den BFS los.
Richtig. Hoppscha, bin ich wogegen gestoßen. Das BFS, also das B-File-System, das Dateisystem von einem Betriebssystem namens BOS, über das haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Vielleicht hat die der ein oder andere von euch gehört. Im Archiv ist sie leider nur zum Teil zu finden. Das war so Mitte der 90er, als das ganze System entstanden ist. Und die haben sich das damals eben auch gedacht. Und der Unterschied zu den anderen Systemen ist eigentlich der, also die haben das damals von Anfang an so entwickelt, also darauf ausgelegt entwickelt. Das ist jetzt kein klassisches Dateisystem, wo man dann versucht hat, das irgendwie reinzubekommen oder so, sondern die haben sich von Anfang an gedacht, ah, da wollen wir Metadaten rein, da wollen wir ein schönes Suchinterface rein.
Ja, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu den anderen, wie jetzt zum Beispiel, was hat man da, Spotlight oder Genome Storage, sage ich jetzt einfach mal so daher. Da hat man ein Dateisystem genommen, das abwärtskompatibel sein muss und dazu muss man den Zweck eben drauf proppen. Genau. Und bei BFS gibt's Gott sei Dank kein abwärtskompatibel, andersrum, gab's Gott sei Dank kein abwärtskompatibel und deshalb kann man da lustige Sachen machen.
Genau, aber es sei noch gesagt, es gibt ja auch OpenBFS.
Ja, und
für die im Chat, die gerade sagen, dass es tot ist.
Okay. BOS kommt.
Irgendwann. Okay, dann kommen wir mal dazu, wie das Ganze technisch da gemacht wurde. Da hatte man jetzt zunächst seine Metadaten. Wie hat man die im Dateisystem gespeichert? Das haben die sich auch gefragt, haben eben zunächst die Idee gehabt, das Dateisystem als Datenbank zu machen, hatte ich vorhin kurz erwähnt, hat nicht so hingehauen, haben sie nochmal von vorne angefangen.
Warum hat es nicht hingehauen? Da gab's einige Probleme. Ein Problem zum Beispiel war, also das größte Problem zum Beispiel war, scheiß langsam.
Also ja, es hat kann überhaupt man so sagen.
Nicht performt. Kein bisschen. Und konnte man genauso gut knicken. Also so viel zum Thema Theorie, schön und gut, aber Praxis, vergiss es. Gab, glaube ich, noch ein zweites Problem. Das war, glaube ich, mit dem Synchronhalten der ganzen Sache. Da gab es das, wenn das System irgendwie abschmiert oder so, hat man dann rumgebastelt. Ich weiß nicht mehr so genau. Müsste ich nochmal nachlesen. Kann ich dann bei der nächsten Musikpause machen.
Genau. Ja, jetzt haben sie das BFS quasi nochmal von vorne angefangen und da haben sie mehr oder minder das Design von einem traditionellen Dateisystem gemacht, haben aber das schon darauf ausgelegt, dass diese Attribute auch noch reinkommen. Also man sagt immer, es sei datenbankähnlich oder so. Mhm. Da hatte man jetzt seine Attribute und zwar kamen die im BFS in die Inode rein.
Kurze Erwähnung, Inode, für die es nicht wissen. Inode ist quasi das Stückchen Daten auf der Festplatte, das auf den Dateinhalt verweist. In diesem Inode steht dann zum Beispiel drin, also wo deine Datei liegt und was für Attribute sie hat. Zum Beispiel, das können Rechte sein, Datum, ja, und das, was gab's noch, Rechte, Datum und ein paar andere Sachen, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Naja, auf jeden Fall die paar Attribute, die die normalen Betriebssysteme auch bieten. Und genau. Da haben sie quasi aufgestockt und haben gesagt, wieso nur, keine Ahnung, 6 Attribute speichern, wenn wir noch viel mehr bräuchten eigentlich. Und haben da so
genau, gedacht, und hat festgestellt, dass in die Inode eigentlich auch noch ein bisschen was reinquetschen kann.
Genau, und hat dann da, weiß ich, was alles reingetan hat, also gerade so Bildgröße und sowas und genau. ID3 weiß ich jetzt nicht, aber theoretisch machbar. Wie das jetzt dann genau technisch funktioniert, müssen wir jetzt nicht erwähnen, das würde, glaube ich, den Rahmen der Sendung sprengen.
Aber es gab noch zusätzlich zu der Geschichte, weil wir haben ja schon gesagt, also das haben die damals Small Data Area genannt, also quasi der Platz in Inode, der noch über ist, um ein paar zusätzliche Informationen zu speichern. Das Ganze, was da nicht reingegangen ist, ist dann in ein Attributverzeichnis gegangen. Also man kann sich das so vorstellen, es gab zu jeder Datei im Dateisystem gibt es ein kleines Verzeichnis, das man nicht sehen kann als Benutzer. Und in dem sind dann halt die richtig großen Metadaten, die in die Inode nicht reingingen, also Thumbnails oder sowas. Also Genau, da wird das alles drin abgelegt. Davon wurde dann ein zentraler Index angelegt für die ganzen Attribute. Wenn man selber noch neue Attribute gemacht hat, musste man halt sagen, dass dafür ein Index angelegt werden soll. Also das war damals alles noch ein bisschen manuell. Die neueren versuchen das Ganze da ein bisschen zu automatisieren. Es hat auch noch nicht, was die meisten neuen auch tun, die Metadaten versucht aus den Dateien, wenn man die in seinem Dateisystem gespeichert hat, rauszuholen und quasi für sich abzulegen. Also wenn ich jetzt ein MP3 auf meine Festplatte lege, dann war die da halt drauf, aber deswegen standen noch nicht die ID3-Tags als Attribute in meiner Inode oder in meinem Attributverzeichnis drin und damit auch nicht in meinem Index. Das musste ich dann schon selber machen damals noch.
Ja, das auch mit dem Index aktuell halten, das ist, wie schon mehrmals erwähnt, auch noch ein ziemliches Problem eigentlich, wie man den Index erstellt. Also den Index benutzt man quasi, um nach den Attributen effektiver zu suchen, genau, sozusagen. Und das ist natürlich ganz toll, wenn du 1000 von Attributen hast, aber keinen Index dazu. Und da gibt's mehrere Konzepte, wie man das bastelt. Also
ich habe das in dem Buch gelesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es technisch gemacht hat, aber es hat sich ganz ausgefuchst angehört.
Ja, also zum Beispiel unter Apple läuft das, unter dem Tiger läuft das, glaube ich, so, dass das diese Indizierung im Kernel läuft, wenn ich es nicht verwechsel.
Ja, also
doch, das müsste da an der Stelle laufen. Das heißt, sobald du mit Tiger eine Datei verschiebst, änderst, anlegst oder so, da wird der Index aktualisiert.
Der hört da quasi mit, genau.
Ja, da ist aber dann das Problem. Was ist, wenn der Kernel gar nicht läuft?
Wenn ich extern drauf zugreife,
ja, zum richtig. Beispiel, aber das Netzwerk
ist. Wollen wir das erzählen, wenn wir nachher zu Spotlight kommen?
Nee, na gut, okay. um wieder auf das BFS zurückzukommen, das Tolle beim BFS ist, dass die Attribute direkt im Dateisystem integriert sind. Das hat den Vorteil, dass es ist eigentlich so, sobald ein System dieses BFS unterstützt es auch die Attribute.
Richtig.
Das heißt, da hat man nicht so das Problem mit
dem externen Zugriff, dem ja. Also ich meine, in der Realität ist es so, dass es nicht viele Systeme außer BOS gibt, die auf ein BFS zugreifen können. Aber es wäre möglich. So viel nur dazu. Genau. Noch ein paar andere Sachen zu BFS. Wie werden dabei zum Beispiel Dateitypen behandelt? Ich stoße hier immer dagegen, das ist fürchterlich.
Ja, was macht ein Bild zu einem Bild? Wann ist ein Sound?
Genau. Und zwar, die haben sich da einfach ganz schlicht bei den MIME-Types bedient. Also Dateitypen werden im BFS als MIME-Types abgespeichert, wie man sie von E-Mails kennt. Muss man jetzt, denke ich, hoffe ich, nicht viel mehr dazu zu erzählen. Richtig. Der Inhalt von Textdateien wurde auch als Attribut abgelegt, allerdings nur die ersten 256 Zeichen. Das war da auch noch nicht so ganz ausgereift wie bei den neueren Systemen.
Ja, gut, wobei die eigentlich schon reichen. Also
kann man auch sagen, klar.
Wenn ich mich jetzt durch meine Texte forste oder so, forste, heißt es forsten? Schon.
Ja, kannst du.
Ja, dann finde ich es eigentlich schon ganz nett. Also gerade, du hast irgendeine Textdatei, die heißt 1.txt, 2.txt und dann nochmal 3.txt oder sowas und du hast keine Ahnung, was eigentlich drin stand. Dann hast du eine kleine Vorschau, also jetzt bei meinem Apple, was habe ich jetzt, ein Panther ist das so, klickst du drauf und dann siehst du die ersten paar Zeichen. Das ist jetzt zwar oder glaube ich nicht Metadata-driven, sondern wird einfach so ausgelesen, vermute ich, aber das ist jetzt egal. Nett ist es trotzdem, klickst drauf und siehst dann gleich so die ersten paar Zeilen und weißt, das war ein Brief, das war Müll, da steht gar nichts drin oder so.
Da steht gar nichts drin. Mhm. Eine nette Möglichkeit auch noch, die auch alle versuchen zur Verfügung zu stellen, ist die Möglichkeit, Suchanfragen abzuspeichern, die man danach wieder aufrufen kann, die sich dann im Endeffekt verhalten wie ein Ordner. Also man kann sich das vorstellen, man hat, ich nenne es jetzt mal einen Container, der ist mit einer Suchanfrage verknüpft, meinetwegen MP3s von Kraftwerk. Wieso auch nicht?
Wieso auch nicht?
Ja. Dann öffne ich diesen Container und da sind die dann alle drin, egal wo sie sich physisch in meinem hierarchischen Dateisystem befinden. Auch eine ganz witzige Sache. Und das ist alles Echtzeit, also...
Ja, also der Kram läuft noch, Stichwort intelligente Ordner. Kann man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen.
Apple nennt sie, glaube ich, so Smart Folders.
Ja, von iTunes kenne ich das mit den Playlisten, dass es halt intelligente Playlisten gibt, wo man sagt, in die Liste kommt eben alles, alle, die ID3-Tag, Interpret, bla 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 haben oder so. Und warum das bei MP3s lassen und nicht aufs Dateisystem ausweiten? Gerade, ich habe gerade eben vergessen, welches Beispiel du genannt hast. Hast du das Mail-Beispiel gebracht? E-Mails, dass so intelligente Ordner mit E-Mails vielleicht ganz schnucklig sind.
Das ist auch ganz schnucklig. Das Beispiel hatte ich noch nicht
zum gehabt. Beispiel. Man kann zum Beispiel, je nachdem, wie man seine E-Mails speichert, wenn man das auch so haben will, könnte man spontan intelligente Ordner anlegen mit E-Mails von mir, E-Mails von dir und von euch allen. Keine Ahnung, was man halt hat. Und ohne dass man sie sortieren muss, das ist das Schöne. Die liegen irgendwo in einem riesigen Haufen, quer durcheinander, und mit einem intelligenten Ordner hast du deine Ordnung. Wenn sie nicht gefällt, stellst du es um und brauchst den Haufen nicht mal anrühren.
Ja. Richtig. So viel sei jetzt mal zum BFS gesagt. Ich denke, das reicht fürs Erste.
Ja, wir haben schon wieder 10 Minuten gelabert. Jetzt mal gucken, welches Lied ich spiele. Ich hoffe, ich habe es schon gespielt. Nee, habe ich noch nicht.
Okay. Noch nicht.
Ich sag's mal an, oder willst du es ansagen?
Ja, darf's ich wieder machen. Das Lied ist von Martini Bomb und heißt Cha Electro Cha Cha.
Cha Cha, und los geht's.
Down. That's what I want to talk to you about. Ouch! Hear that? It's one of the most exciting sounds in the world. Bongo. Everybody's doing it.
Schon seit Jahren wünschen sich die Leute, dass sie ihr Dateisystem durchsuchen können wie das World Wide Web und einfach und schnell Daten finden. Und jahrelang hat es noch nie jemand geschafft. Und dann kam Apple mit einem Schritt, der noch in der Zukunft in den Geschichtsbüchern zu lesen sein wird. So ungefähr ist die Beschreibung von Spotlight auf der Apple-Seite. Spotlight. So ein Metadaten-Suchdings in Dateisystemen ist, glaube ich, jetzt eigentlich, man kann schon fast sagen, das Erste, das jetzt so funktioniert.
Ja, und auch von der Firma rausgekommen ist, die man kennt.
Also Apple rühmt sich auch, die Ersten gewesen zu sein, die das jetzt gemacht haben, weil Microsoft hat das schon irgendwie seit, keine Ahnung, 10 Jahren vorgenommen.
Die Geschichte erzähle ich dann auch noch, ja.
Genau, sehr und die Linux, also das Linux-Pendant, sage ich mal, da bastelt irgendwie gerade keiner mehr dran und... Also sind Apple wohl die Einzigen, die das jetzt gemacht haben.
Ganz witzig zu erwähnen im Übrigen, wen hat Apple sich geholt, um das Ganze zu machen? Dominic Giampaolo, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, der Kerl, der das BFS geschrieben hat bei B damals. Den haben die sich eingekauft
dafür. Wahrscheinlich besteht sowieso die gesamte Apple-Crew nur noch aus NextStep und BOS-Leuten irgendwie. Spotlight. Das läuft auf dem HFS, dem Dateisystem
HFS
Apple,
Plus.
Beziehungsweise HFS Plus.
Richtig.
Und was sie gemacht haben, sie haben sich überlegt, wie man jetzt da Metadaten draufkriegen kann.
Ja, und eben ohne alles über den Haufen zu werfen, was sie vorher hatten. Also beispielsweise das HFS, sie hätten ja auch sagen können, zack, wir machen jetzt ein neues, was weiß ich was, Apple Meta FS oder wie sie es genannt hätten. Wahrscheinlich mit einem kleinen I vorne dran.
Ja, also das musste dringend ein neues Dateisystem her. Das HFS war noch irgendwie bei Mac OS 9 oder so, ich weiß auch nicht genau. Und soweit ich weiß, ist es, glaube ich, nicht möglich, Mac OS X, also das 10er zu booten, weil das HFS nur zu wenig Dateien irgendwie ab kann oder irgendwie sowas.
Wie auch über die Internet aufgeschnappt.
Also das HFS ist schon relativ alt, HFS Plus ist da neuer.
Richtig, haben sie halt wieder erweitert, jetzt haben sie es mal wieder erweitert. Ja, wieso auch nicht? Es funktioniert. Das ist ja die Hauptsache. Ja, jein.
Doch, man kann schon nicht.
Für den Benutzer, für den Apple-Benutzer ist es die Hauptsache. Okay, dann gehen wir es mal technisch durch. Spotlight und die neuen Fähigkeiten von HFS Plus muss man da auch unterscheiden. Oft wird Spotlight einfach für diese ganze Metadatensache gehalten. Spotlight ist einfach nur der Suchdienst, der die Metadatenindizes und so benutzt. Weiter durchsucht, benutzt. Ja,
richtig, genau. Das eigentliche System heißt, jetzt habe ich es vergessen, Store, jetzt nochmal. Es hat auch einen Namen gehabt, hast du davon erzählt, mit dem Store-Kram. Ich dachte, die Suchkram hätte noch einen Namen. Auf jeden Fall nennen wir es trotzdem jetzt was Einfaches, ist Spotlight. Aber ja. Um es zu erklären, okay. Dieses Spotlight, das man in seinem Finder, oben in der Leiste rechts, glaube ich, findet, genau. So das Fenster, das aufploppt und man suchen kann, das ist eigentlich relativ mickrig an seinen Möglichkeiten. Also man kann da nach diversen Kriterien suchen.
Genau.
Und das war's dann auch. Und das System, das dahinter steckt, das kann wesentlich mehr. Also da kann man wie komplette boolische Ausdrücke verwenden, nach dem Motto.
Richtig.
Das heißt, man kann die Metadaten abfragen und da kann man sie verknüpfen mit und oder und nicht und vielleicht doch und allem möglichen. Und da sind dann hier keine Grenzen gesetzt. Und Apple sieht es, glaube ich, ganz gern, wenn Programme das dann auch verwenden. Mhm. Ich denke, Spotlight war da nur ein einfaches
Beispiel-Interface oder so.
Ja, damit die wieder so eine Vision damit Benutzer einfacher haben zum Suchen. Alles andere würde sie nur verwirren.
Ja. Okay. Wie wird in OS X Tiger, OS 10, wie auch immer, wie werden die Attribute abgespeichert? Nicht mit den Dateien oder in den Inodes wie beim BFS, sondern es gibt einfach einen zentralen Index, in dem werden die abgelegt. Ja, das ist es eigentlich schon. Also es gibt zwei Indizes, es gibt einen für die Metadaten und einen für den Content, also den Inhalt von den Dateien, also wie jetzt zum Beispiel der Text oder Anfang, meinetwegen, das steht da drin. Interessant dabei ist auch, es gibt sogenannte Metadaten-Importer-Plugins. Da sind von Apple schon einige mitgeliefert. Kann man aber auch jederzeit selber welche schreiben. Und das sind jetzt genau die kleinen Dingchen, die herkommen und aus meinen Dateien die vorhandenen Metadaten rausnehmen und in den Index legen. Zum Beispiel ID3-Tags, EXIF-Daten.
Man sollte dazu sagen, dass dieses System von Apple die Metadaten bei Anlegen zum Beispiel ausliest. Das heißt, du legst eine Datei an und das sieht da, das ist dann irgendwie eine MP3 und dann besorgt er sich eben das MP3-Teil, das dann eben die ID3-Tags zum Beispiel extrahieren kann. Und da bietet Apple schon so ein paar, ich nenne es jetzt mal Importer, die das machen, wie zum Beispiel für Kalenderdateien, für MP3s, OX, weiß ich jetzt nicht, und so
die wichtigsten
E-Mail-Ordner vielleicht. Das habe ich jetzt im Kopf, das stand auf der Apple-Seite. Ich kann ja mal den Link zur Beschreibung posten. Da gibt es auch einen ganz netten Ars Technica-Artikel. Der Link kommt rein, sobald wir noch ein bisschen Musik gespielt haben.
Genau.
Und dann könnt ihr das mal durchlesen. Es sind ein paar Seiten, aber es ist relativ amüsant zu lesen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mach du einfach weiter.
Ich mache einfach mal
wieder ein. Ich unterbreche dann einfach.
Genau. Ein also,
jetzt weiß ich es wieder. Genau.
Sag's.
Richtig, wo ich nicht weitergemacht habe. Apple bietet eben mehrere Importer, aber nicht alle. Und es gibt halt viele Dateiformate, die Apple nicht kennt oder nicht kennen kann, ganz einfach. Und dafür gibt es eben dann die Möglichkeit, Plugins zu schreiben. Genau. Dass, wenn ich jetzt, Open Office benutze oder sowas, dann können die Programmierer oder wenn ich selber versiert bin, das einen Importer schreiben, also so ein Plugin quasi, das das Dateisystem kennt, nicht das Dateisystem, den Dateityp, der Open Office Dokumente kennt und dann auch gleich die entsprechenden Metadaten anlegen kann, wie zum Beispiel, keine Ahnung, von mir ist auch Schriftart und Anzahl der Kapitel und was man alles machen könnte, ich weiß es jetzt nicht.
Ja, man kann es selber schreiben, kann man sich selber überlegen, irgendwas Witziges zu machen. Wie identifiziert Tiger Dateitypen? Nicht über die MIME-Types, wie es das BFS gemacht hat, sondern Apple hat sich da was Neues überlegt. Weil es ja mit MIME-Types doch auch einige Probleme gibt. Oder, naja, es hat halt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Beispielsweise, MIME-Types sind nicht garantiert einzigartig. Es wäre rein theoretisch vorstellbar, dass zwei Hersteller sich den gleichen MIME-Type definieren, der aber etwas, aber dann zwei Dateitypen beschreiben soll. Wäre doof. Bei dem System, das Apple verwendet, wird jedem Dateitypen eine eindeutige Datei, eine einzigartige Datei, sage ich, Zahl, eine einzigartige Zahl zugewiesen, die per Zufall generiert wird, und so kann man dann das verhindern. So ist da schon mal alles einzigartig. Ein anderes Problem bei MIME-Types ist es, dass die übergeordneten Typen von einem Konsortium spezifiziert werden müssen oder abgesegnet, wie auch immer. Auch nicht so geschickt, wenn jetzt ein Hersteller was hat, das eigentlich einen neuen Übertyp rechtfertigen würde, der dann aber nicht ratifiziert wird, dann machen die ihr eigenes, dann nehmen sie einen vorhandenen Slash und dann ein kleines X und Bindestrich, und schon ist eigentlich diese ganze Hierarchie, die MIME-Types eigentlich bieten sollten, beim Teufel.
Faust. Eine Faust.
Ach so, ja. Ich habe Faust, also
ach so, nee. Ich wollte auch mal wieder was sagen.
Okay. Wie heißt das, was Apple verwendet? Das sind die sogenannten Uniform Type Identifiers, UTIs. Die sehen im Endeffekt so aus. Es gibt öffentliche und private. Die öffentlichen, also die Public Types, die werden nur von Apple festgelegt. Aber man kann ja jederzeit seine privaten definieren. Also im Endeffekt, die Public-Dateitypen oder UTIs, das sind die Apple mit dem System mitliefert. Und das sind dann ja auch die das System verarbeiten kann. Also wieso sollen Dateitypen mitgeliefert werden, die das System eh nicht kennt? Die kommen dann ja, wenn ich meine Software installiere. Genau, und die sehen dann meinetwegen aus, com.apple.quicktime-movie. Oder so. Wir haben eine sehr festgelegte Hierarchie. Also das jetzt zum Beispiel eben QuickTime Movie wäre dann eine Unterklasse von com.audiovisualdata. Weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Und so wird das Ganze dann immer weiter verschachtelt und bleibt immer strikt hierarchisch. Ist eine ganz witzige Sache. Ansonsten zu Spotlight. Naja, gibt es allzu viel nicht mehr zu sagen. Mehr fällt dir noch was ein?
Ich habe gerade versucht, den nächsten Stoff vorzubereiten.
Tut mir leid.
Zum Spotlight. Lass mich mal kurz überlegen. Denk. Ja, was ich da vorhin bei BFS schon vornehmen wollte, was mir hier zum Beispiel gut erzählen kann, ist, wie es aussieht mit Zugriff von außen, wenn das System offline ist. Mhm. Das ist so eine Sache. Was mache ich, wenn ich mein Apple als Wechselfestplatte benutze, was ganz einfach ist? Ich fahre hoch, drücke Taste, ich weiß nicht, was es war.
Apfel-T,
Target-Mode. Sowas. Ja, genau, richtig. Dann ist das Ding eine Wechselplatte. Kernel läuft dann wahrscheinlich nicht, das heißt, ich kann Daten draufschaufeln, wie ich will. Was passiert?
Das mache ich von dem Panther aus, wer diese Index-Sachen noch nicht kennt.
Oder von einem ganz anderen System. Mhm. Dann bin ich nicht mehr synchron.
Richtig, muss ich nachsynchronisieren. Also muss ich die Index-Applikation beim nächsten Booten von meinem Tiger dann wieder neu starten.
Wenn ich es nicht vergesse.
Wenn du es nicht vergisst und den Index neu anlegen bzw. aktualisieren lassen. Auch ein bisschen nervig.
Ja, das ist aber eigentlich ein grundsätzliches Problem, außer bei BFS. Na gut, da wird der Index zwar auch nicht aktualisiert, soweit ich weiß, aber zumindest mit den Meta-Attributen, mit den Metadaten funktioniert. Bei Spotlight halt nicht. Hätte WinFS, glaube ich, auch. Da wird halt dann jeweils dann so ein Indexprogramm, wie du schon gesagt hast, irgendwie erwähnt, wo du halt nochmal drüber rattern lässt. Das kennt man vielleicht auch, wenn man Update gemacht hat, dann ploppt von Panther auf Tiger, dann ploppt dann, soweit ich weiß, auch so ein Spotlight-Ding auf und plopp, wollen sie jetzt ihre Daten durchwühlen lassen oder so.
Genau.
Ich habe das jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Richtig. Ja, das ist eigentlich ein Ding, das sich nicht vermeiden lässt. Das ist echt relativ eklig. Genau, sonst wüsste ich nichts mehr. Mal auf meinem schlauen Zettel gucken. Ist nicht mein schlauer Zettel, sondern seiner, und seine Schrift kann ich nicht lesen. Also würde ich sagen, wir haben 12 Minuten geredet. Ich sag mal das nächste Lied an. Das ist die Nummer 7 mit AP3S. Gott Morgon. Viel Spaß.
Thank you.
So, und dann nochmal in die Musik ein bisschen reinsprechen. Das gerade eben war wieder ein Lied von Dana Countryman, und zwar Lovesick Martian Boy, also liebeskranker Marsianer.
Junge.
Junge, richtig. genau. Yo, jetzt vor einiger Zeit, vor so einer halben Stunde, Stunde oder so, wurde mal ein kleines Stichwort in den Chat geschmissen, wenn wir schon bei diesen ganzen Metadaten gestützten Dateisystemen sind, nämlich jetzt Trommelwirbel WinFS. Genau, WinFS steht für, jetzt habe ich es gerade vergessen,
Windows Future Storage.
Ja, Future Storage, genau. Und ist schon seit langem in der Planung, schon seit sehr lang, da gibt es eine lustige Geschichte. Benny hat die da mal irgendwie rausgesucht.
Ja, ich überreiß euch das Ganze mal, seit wann Microsoft sowas in der Art plant. Also WinFS als solches gibt es noch nicht so lange, aber sowas in der Art planen sie schon länger. Angefangen hat es in den frühen 90ern. Da wollten sie was entwickeln, das sich Object File System nannte, das in ein System namens Cairo integriert werden sollte, das ebenfalls nie rauskam. Dieses OFS wäre auch so eine Metadatengeschichte gewesen, kam aber wie gesagt nicht. Als sie dann ein bisschen später angefangen haben, ihre COM-Geschichten zu entwickeln, wollten sie auf dem SQL Server 8 basierend ein Speichersystem namens Storage Plus entwickeln, das aber auch irgendwo sich verlaufen hat. Aber dann hatten sie sich schon wieder was gedacht, das sogenannte Relational File System, das zusammen mit dem SQL Server 2000 rauskommen sollte. Als sich dann aber herausgestellt hat, dass der SQL Server 2000 gar nichts großartig Neues konnte, haben sie das mit dem RFS wieder vergessen. Dann sind sie aber langsam mal, ich sehe gerade im Chat, Cairo ist XP, bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht ist. Ah, okay, wurde schon widersprochen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Richtig, Relational File System. Genau, und jetzt kommen wir langsam mal zu WinFS. Verzeihung. Zu der Zeit, als Windows Vista noch Longhorn hieß, haben sie das auch in das System mit integriert. Und zwar ist es basierend auch wieder auf einem SQL-Server. Und zwar Yukon ist der Codename. Und das Ganze haben sie dann als Datenbank implementiert und Jucken? Haben...
Jucken ist der Codename?
Also Y-U-K-O-N, Yukon.
Ich dachte schon.
Nein. Das bringt mich nicht immer durcheinander, Mev.
Entschuldigung, ich habe mich vorhin schon bei COM zurückhalten können.
Jedenfalls haben sie festgestellt, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie es sollte. Es war nämlich auch wieder mal sau langsam. Und dann haben sie es aus Longhorn rausgenommen und jetzt werden sie es dann nachliefern, irgendwann, nachdem Longhorn jetzt Vista rausgekommen ist. Mal sehen, was es wird. Trotzdem gibt es ein bisschen Informationen drüber, die wir euch jetzt mal präsentieren wollen.
Informationen drüber. Ich war gerade im Chat, da wurde noch ein anderes lustiges Dateisystem erwähnt, was damit gar nichts zu tun hat, was ich aber unbedingt noch erzählen will. Und zwar von Nairu, das Elephant File System. Das ist ein Dateisystem, das niemals vergisst. Genau, wollte ich gerade mal nachgoogeln, was da Lustiges dazu zu sagen gibt. Aber jetzt werde ich wohl doch über WinFS reden müssen. genau, das Problem an WinFS ist, es existiert noch nicht. Zumindest für uns Normalsterbliche, abgesehen von irgendwelchen Beta-Versionen. Keine Ahnung, was es da mal gab.
Ja, für die MSDN-Menschen.
Ja.
Kommt im Übrigen morgen die nächste Version raus.
Ah ja, genau. Genau. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich habe da auch nur so spekulative Informationen aus Wikipedia zusammengesammelt und mir ist da auch nicht. Und das soll, wie war das nochmal mit
Es ist ein Aufsatz für NTFS, natürlich. NTFS, das super tolle Dateisystem von Microsoft Windows.
Richtig, bleibt dem Windows-User noch länger erhalten.
Schade, dass ihr meine Ironie hier nicht blinken sehen könnt. Vielleicht hören, es reicht. Und genau, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Ich glaube, ich werde Benny weiterreden lassen.
Okay.
Damit ich noch mein Ding suchen kann.
Ja, bla. Benny, mach du mal. Ich versuch's mal. So. Wie gesagt, es basiert auf dem SQL-Server. Das heißt, die Attribute sollen auch in einer zentralen SQL-Datenbank gespeichert werden. Die werden ähnlich wie in Tiger vorher. Also es gibt auch so Metadatenkrallen quasi, die als XML-Schemata definiert sein sollen werden. Genau, da werden diese ganzen Informationen abgespeichert und zwar in dem, wer NTFS kennt, im Verzeichnis System Volume Information, hat bestimmt schon mal jeder gesehen und einen Zugriff verweigert bekommen. Oder so.
Das ist das.
Ja, genau. Auch ganz interessant, oder wie man es nimmt, ist die Syntax für die Suchanfragen, und zwar ist das, nennt die sich OPath. Das soll eine Mischung sein, genaues habe ich nicht rausfinden können, aus SQL Query Syntax und XPath. Das ist eine SQL Suchanfragensprache, die vom W3C definiert wurde.
Also man nimmt quasi zwei Standards, mischt sie wirklich ineinander, bis man etwas nicht Standardartiges hat und dann ist man da.
Genau.
Oder gut, das war jetzt gebasht, ich gebe es zu.
Die Dateitypen werden definiert über, wer hätte es gedacht, .NET-Klassen.
Ja, das ist ein jetzt relativ kompliziertes Thema. Wenn jemand dazu ablästern will, dann, denn ich habe nämlich schon lange nicht mehr die Telefonnummer durchgesagt, kann er doch mal hier anrufen und sein Wissen hier rübergeben. Und sollte nur nicht zu lang dauern, weil über .NET kann man, glaube ich, sehr viel erzählen. Sehr, sehr viel. Ist nämlich ziemlich fett, das Zeug. Also fett im Sinne von bloat. Und so viel Zeit haben wir leider auch nicht mehr, denn wir senden noch ungefähr 40 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Richtig, ganz genau. Und wir haben eine Menge Musik, die wir loswerden müssen, einfach. Um wieder zurückzukommen, die Telefonnummer ist die 0731. Ich hoffe, ihr habt einen Stift inzwischen parat. Die 9386299. Ich wiederhole nochmal die
0731.
9386299. Stimmt, jetzt hatte ich gerade einen Aussetzer. Ich dürfte nicht zu oft wiederholen, weil sonst wäre es hier totsprechen oder so. Weil es ist ja nämlich so, das kennt ihr vielleicht, Menschen haben nur ein bestimmtes Repertoire an Worten. So und so viele Wenns, so und so viele Oders. Wenn man die verbraucht, hat man keine mehr. Nämlich.
Ja.
Mal irgendjemand herausgefunden, glaube ich, ganz sicher. Deshalb sollte ich nicht so auf die Telefonnummer sagen, weil sonst habe ich keine Neuner, keine Dreier und keine Zweier mehr. Und die Acht auch nicht. Und die Sechs nicht zu vergessen. Na ja, gut, das war jetzt genug diskordisches Gibla. Ich möchte Benni nicht weiter davon abhalten, von seinen File-Types weiterzureden.
Ja, also, gut, viel mehr weiß ich auch nicht drüber, als dass die als .NET-CLR-Klassen gespeichert werden.
Was man noch sagen kann?
Die dann auch hierarchisch wieder angeordnet sind, so viel weiß ich.
Ah, okay.
Ja. Ich nehme an, man kann sich es ähnlich vorstellen wie die UTIs bei Apple, nur dass sich Microsoft dann ja wieder irgendwas anderes hat einfallen lassen, damit auch jede Firma ihren eigenen Standard hat. Was ganz interessant ist beim WinFS, oder interessant wäre, wenn man es mal hätte, ist, wie das abläuft. Also wir hatten ja schon erwähnt, dass wenn man das Dateisystem von außen ändert, was man bei einem NTFS natürlich machen kann.
Oder auch nicht.
Eher ja, nicht. Von einem Windows herkommend, das WinFS noch nicht hat, was sehr wahrscheinlich ist, dass man ein Windows hat, das kein WinFS kann. Und das ändert, naja, dann muss das neu synchronisiert werden. Das Witzige bei WinFS ist, dass man diese Stores, also diese Container, in denen meine Attribute und so weiter gespeichert werden, dass ich die mir mit anderen Benutzern teilen kann, und zwar auch über ein Netzwerk. Das ist eine ganz schöne Sache. Also es wäre vorstellbar, dass in einer Firma alle Benutzer, die an einem Projekt arbeiten, dann einen WinFS-Store haben, der dann über das Firmennetzwerk geshared wird.
Wenn ich mich recht erinnere, gab es auch so einen Link oder einen Hinweis bei BFS, dass... Ah, nee, nicht BFS, Quatsch, ich hab mir geredet. Bei dem Genome Storage, das wir machen wollen, dass es da auch Möglichkeiten gäbe, dass das verteilt zu, beziehungsweise das Netzwerk zu machen.
Ja.
Was eigentlich einerseits ganz interessante Ansätze sind, so auf Netzwerkdaten zugreifen, aber andererseits dann auch ein bisschen so die Gänsehaut über den Rücken laufen lässt, zumindest in meinem Fall.
Hm. Ja. Gut, zu dem WinFS muss man sagen, es existiert völlig parallel zu meinem NTFS und da sind dann auch nur die Daten aufgenommen, die ich in diesen WinFS-Store reintue. Hm, hm. Das wollen sie mit der nächsten Beta, die morgen rauskommen soll, ändern. Da soll dann die NTFS-Suchfunktion fürs gesamte Dateisystem mit diesen WinFS-Stores irgendwie verknüpft werden. Kann ich natürlich nichts drüber sagen. Kommt erst morgen raus und selbst dann werde ich es nicht bekommen. Bin ich im MSDN. Hm. Ja, ist so.
Ja, ansonsten was, ja, könnt euch ja mal melden oder so, falls ihr irgendwas ganz was Tolles gefunden habt, was unbedingt die Welt erfahren muss, dann können wir vielleicht mal einen Nachtrag machen oder
guck
so.
Guck mal, die wissen schon die Nummer hier.
Ah, die wissen schon die Nummer? Ne, sie steht ja auf der Homepage. Die Nummer steht ja auf der Homepage und die Homepage ist www.defredo.de. Okay, ich glaube, das war jetzt genug über den FS gelabert, weil mehr haben wir eigentlich auch nicht. Vielleicht mal in vielen, vielen Jahren, wenn da was Konkretes da ist, können wir euch berichten, wie die Entwicklung war. Ja, Musik muss her. Und zwar ist das die... Ja, liegt schon drin. Und zwar... Darfst du wieder vorlesen?
Das Lied Belka and Strelka von den Vivi Sectors.
Jetzt habe ich das Ende verschlafen. Ich hoffe, ihr seid nicht eingepennt oder sowas. Hoppala, Entschuldigung, ich habe gerade festgestellt, dass der CD-Player nicht mit den Liedern aufhört, wie er es sonst tut. Okay. Oh, ist das peinlich. Gut. Jetzt haben wir noch genau so ein Ding, so ein Metadatensuchteil, was es eigentlich wieder nicht ist, also eigentlich ganz neues Konzept, das geht schon fast in eine philosophische Richtung, und zwar ist es dieses Genome Storage.
Wurde über die Informationen leider auch nur sehr philosophisch und wenig faktenbasiert.
Ja, es wird schon seit ein, zwei Jahren wird nicht mehr dran gebastelt, weil ich weiß nicht, wie viele Leute das machen. Einer? Zwei?
Also hauptsächlich war einer da
hinterher von okay. Genome. Das ist mal ein ganz neuer Ansatz. Und zwar kann man sich das als Dateisystemersatz vorstellen, beziehungsweise als großen Container, in den alles reingelegt wird. Es ist so, dass man sich gedacht hat, dass man nicht auf dem Dateisystem aufsetzt und da eben versucht, die Metadaten zu initiieren, weiß ich was, und das dann irgendwie rumbastelt, sondern die Daten sind direkt in diesen Containern, werden irgendwie gespeichert. Das heißt, es gibt so eigentlich nicht mehr wirklich so ein Dateischema, kann man schon fast sagen. Mhm. Das heißt, man legt einfach Dokumente, die man geschrieben hat, anstatt auf die Festplatte, sage ich jetzt mal, in dieses Storage-Ding, und das indiziert dann und liest alles und speichert alles, und dahinter steckt dann auch eine Festplatte. Ja, richtig, damit es auch auf der Festplatte gespeichert wird. Nein, eine Datenbank, meinte ich. Und so ist es halt dann auch möglich, die Dokumente auch wiederzufinden. Also, das klingt jetzt mal sehr wild, aber könnte vielleicht ganz interessant sein. Da wurde nämlich was Lustiges gebastelt. So ein Native Language Parser war das. Klingt ganz wild. Für mich klingt es ein bisschen zu undeterministisch, aber könnte, glaube ich, eine ganz lustige Sache werden, wenn es jemals fertiggestellt wird. Und zwar hat man dann so eine Eingabezeile, und wenn man seine Dokumente sucht, dann gibt man einfach in normaler Sprache ein, was man sucht. Ich suche zum Beispiel jetzt Messages from Benny oder sowas, und dann macht es plopp, 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 und ich finde meine Dokumente. Da gibt es dann nicht mehr wirklich so einen Bezug auf Daten auf der Festplatte, sondern es kommt einfach aus diesem Container raus. Also wie eine Datenbank-Suchanfrage. Oder man kann auch dann Music bei, was hat man, Kraftwerk, which is not, so sonst
later
was.
Later than.
Ja, und solche Dinger benutzen. Also da haben sie ein bisschen versucht, mit Sprache rumzuspielen.
Eine schöne Kleinigkeit auch noch, das habe ich nur auf den Beispielbildern gesehen in diesem Artikel. Neben diesem Suchfeld ist so ein kleines Ordnersymbol, und wenn ich meine Suchanfrage definiert habe, nehme ich dieses Ordnersymbol per Drag and Drop, ziehe es mir wohin, und schon habe ich meinen intelligenten Ordner, der dieser Suchanfrage entspricht. Ist jetzt kein herausragendes technisches Merkmal, aber es sieht einfach witzig aus.
Ja, es gibt halt dann so nicht mehr Ordner an sich, sondern man hat dann quasi schon sowas wie Ordner, weil es braucht man schon, aber es sind halt keine, sondern es sind ganz normale Suchanfragen. Der hat auch geschrieben, dass er sich vorstellen kann, dass das Ding auch über das Netz läuft zum Beispiel, weil Datenbank im Hintergrund, das dürfte dann nicht so schwer sein, und machen wir schon. Allerdings ist noch nicht so viel fertig. Es gibt eine Homepage von ihm, da hat er so geschrieben, was er sich vorstellt. Jetzt muss ich mal schauen, was waren das? Das Human Interface hat er schon gemacht. Dann das Netzwerk transparente Kram, das funktioniert. Ja, ist teilweise schon da, wenn er glaube ich eine Oracle oder sowas verwendet. Ich weiß es nicht mehr, aber es sollte noch irgendwie einfacher zu konfigurieren sein, sodass wenn du ein anderes System einsteckst, dass die sich absprechen und da ihre Dinge machen. Dann ist es eine relativ
einfache API, wie man das Ding ansprechen kann. Also man benutzt quasi den Storage, also mit verschiedenen Libs, wo man dann eben auch die Anfragen stellen kann. Also man muss nicht nur über das Native Language Ding reingehen. Wobei dieses Native Language Teil ist schon sehr, sehr, ja, nett, interessant für den End-User.
Es kommt darauf an, wie gut es funktioniert.
Ja, es ist ein komplett neues, also irgendwie schon ein relativ neues Konzept eigentlich, wo man vielleicht ein bisschen Angst davor hat, so weit zu gehen und mal seine Struktur mal loszulassen und alles irgendwo zu speichern. Wie das technisch läuft, also das Spiel, zum Beispiel das XML eine ganz wichtige Rolle, dass die da irgendwie die Daten, wenn die reingesteckt werden, die Dateien vielleicht zerlegen, XMLisieren, das weiß ich jetzt nicht genau, was da für Möglichkeiten gab. Da gab es noch so ein Feeder-Agent.
Ja, richtig, das ist also noch das andere, was ein bisschen herausragt bei Genome Storage. Und zwar hatten wir euch ja schon ein bisschen erzählt über diese, ich nenne es mal Metadaten-Kraken. Also die Software, die dafür verantwortlich ist, irgendwie aus meinen Dateien jetzt mehr Informationen zu extrahieren. Und der Kerl von dem Genome Storage ist da sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat das Storage-Interface oder so es in externen Quellen nach mehr Daten über meine Dateien suchen lassen, vorausgesetzt, ich gestatte es ihm. Also er hat als Beispiel angegeben, was er auch schon geschrieben hatte, dass wenn ich einen Film habe, mein Storage plötzlich mal zur IMDb, also zur Internet Movie Database, verbindet und da noch Informationen holt. Wer hat in dem Film mitgespielt, sodass ich danach in meinem Native Language Interface eingeben kann, Movies where Wawawa acted oder so, könnte man sich vorstellen. Also ganz interessante Sache, wobei es natürlich dann eine Geschmackssache ist, ob man das Ding einfach so ins Internet gehen lässt.
Was es dann auch noch geben sollte, waren dann so Features wie Notifications, wenn ich zum Beispiel eine Datei ändere, dass dann Applikationen Bescheid gegeben wird. So Click-Ploying, aber das ist, glaube ich, noch am Programmieren gewesen oder so. Was ich auch ganz nett finde eigentlich, wobei ich mich frage, wo all der Plattenplatz herkommen soll, ist eine History. Er schreibt hier, dass es zu den Dokumenten immer die gesamte History gibt, von Erstellungsaugenblick an bis zum Augenblick des Todes, wenn man so von Daten sprechen kann. Ich glaube, das kann man schon. dass man da immer eine History hat und speichern ist in dem Fall einfach nur Markierungen setzen. Das heißt, es gibt so nicht mehr Datei ist gespeichert, heißt nicht mehr gespeichert. Die Datei ist einfach da und war immer da und wird auch immer da sein. Und wenn ich mal einen Zustand haben möchte, an den ich dann später zurückgreifen will, setze ich einfach einen Markierungspunkt. Also speichere es quasi. Inwiefern das schon funktioniert, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan. Ich habe es nicht installiert, weil ich noch kein Genome.
Es ist, glaube ich, auch schwer, weil selbst die Entwicklung, die er hat, ist ja noch nicht so weit. Und das ist dann aber wieder nicht mal die momentan sich in der CVS befindet. Da finden sich, glaube ich, fast so leere
Quelldaten. Ich habe da noch nicht reingeschaut. Ich wollte mich gerade fragen, dass wenn jemand Lust hat, das mal auszuprobieren, dann kann das mal gerne machen. Es klingt schon ganz interessant eigentlich, wobei man dann wieder so schimpfen muss, ja, was ist mit Performance, ist so eine Sache. Und von allen Dateien, egal wie unwichtig sie mir eigentlich sind, wird dann irgendwie die History gespeichert. Oder was sind noch so Dinge? Ja, von Sicherheit und so, weiß ich nicht. Ja, genau, was ist, wenn ich Daten löschen will, zum Beispiel? Weiß nicht, wie man sehen will. Oder ich weiß nicht, vielleicht kann man es auch wirklich löschen. Es kann schon sein, dass es dann mit der gesamten History verschwindet. Lässt sich super relativ viel diskutieren. Lässt sich immer, wenn nichts Festes da ist, lass mal den Punkt, glaube ich. Genau, ich habe jetzt mal den Link auf die Seite gestellt, wenn er funktioniert. Ich hoffe es mal, es sei denn, ich habe mich vertippt. Ich habe nämlich die Zeit genutzt, während Benny geredet hat, und hat er schnell reingeschmissen. Und wenn man draufklickt, wird man sehen, es funktioniert. Ich hatte zwar mein Target New vergessen, bitte steinigt mich jetzt nicht, aber ich hau's noch rein. Und dann haben wir jetzt noch, glaube ich, spielen wir noch ein bisschen Musik. Ja. Weil mir fällt so spontan nicht mehr über dieses Genome Storage ein.
dann haben wir noch eine Viertelstunde knapp, dann sagen wir noch Tschüss und philosophieren ein bisschen, ob das ganze Zeug überhaupt toll ist oder ob wir das gut finden. Und dann ist eigentlich schon aus. Ja, so schnell kann es gehen. Okay, weil ich mir nie merken kann, wo ich meine CDs reingeschoben habe, gucke ich jetzt mal.
Aha. Okay, ist egal.
Ich sehe es von hier aus auch nicht.
Es ist die 3. Okay, dann übrigens, das Lied vorhin, das waren die Pan Galactic All-Stars. Ich weiß nicht, sind euch die Enterprise-Samples aufgefallen da drin? Bestimmt, oder? War ganz ja so... Na gut, okay. Man sollte unbedingt mal wieder eine Enterprise-Session machen oder sowas. Vielleicht kann man irgendwo was organisieren, macht bestimmt Spaß. So jeden Tag einmal ein paar Folgen angucken. Na egal. Das nächste Lied ist Coconuts Monkey Rockets mit Accidental Beatnik. Viel Spaß. Let me hear that beat, man. Beat his beat.
Became a beatnik, or I was opening up my race, and the one part dropped down into the hole. So since I couldn't shave, I said to my wife, "Well, I'm gonna become a beatnik."
Diesmal gehört's noch dazu. Hallo. Ganz am Ende von der Radio. Jetzt haben wir noch gut 10 Minuten und noch zwei, die wir loswerden wollen. Das heißt, es wird knapp mit den philosophischen Ausblicken, was wir jetzt noch so uns fürs Ende vorgenommen haben. Glücklicherweise hatten wir es schon ein bisschen am Anfang so erwähnt. Will man die Daten überhaupt anders speichern?
Hierarchisch ist so schön.
Möglichkeit, ne? Also, ja, aber auch so schön klar und gezielt und man weiß, wo die Sachen hinlegt und sie verschwinden hoffentlich erst, wenn man sie löscht und so weiter. Weil dieses ganze Datenbank-Suchzeug fühlt sich schon, vor allem dann der letzte Schritt, dann so Genome Storage, fühlt sich irgendwie schon ein bisschen aufgeweicht an. Man weiß nicht, wo seine Daten liegen, man weiß eventuell auch nicht, welche Daten irgendwo liegen. Man hat das Gefühl, dass man es übersieht, weil man das Suchkriterium falsch gestellt hat.
Ja, bleibt die Frage dann noch, ob das wichtig ist, wo die Daten dann liegen, wenn sie so organisiert sind. Aber das
hängt wahrscheinlich davon ab, wie man seinen Rechner benutzt und wie die Dinge gehen. Also wenn man irgendwie als Multimedia-Maschine oder sowas sagt, jetzt sage ich es echt mal bewusst, benutzt, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, weil dann ist es egal, wie die Daten benannt werden, Hauptsache du hast dein Sound oder deinen Film oder sonst irgendwas. Angst kriege ich dann, wenn ich dann an solche Daten denke, wie Konfigurationsdateien, Passwörter, die irgendwie über irgendwelche komischen Suchbegriffe referenziert werden oder sowas. Da wird man eklig. Aber sonst klingt es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man mal so die Sachen wie Performance und sei es durch Geschwindigkeit oder Platz-Dings absieht. Aber ich glaube, da kann man schon ganz, ganz, ganz lustige Sachen basteln. Wo vielleicht auch noch irgendwie, was auch mal schön wäre, generell das, was jetzt mit diesen Sachen immer dazukommt, waren die ganzen File-Type-Sachen. Man sieht da vielleicht, dass es auch ganz wichtig ist, zu unterscheiden, was für ein Typ Datei man überhaupt hat. Dass es nicht reicht, wenn man einfach nach JPEG geht oder sowas oder nach AVI, wenn das einzige Kriterium ist. Da sollten sich die ganzen Entwickler vielleicht auch mal einigen, dass man da ein schönes Ding hat, wie man Dateien charakterisieren kann, was für einen Inhalt sie haben. Und das klingt, also das ist mit diesem Storage eigentlich auch gelöst worden, eigentlich, weil dann sind die Daten einfach da drin. Und irgendwie spielt das dann alles gar keine Rolle mehr. Und das ist so lustig und überhaupt. Gut. Hast du sonst noch ein bisschen was zu philosophieren, Benny? Wenn ich hier so loslaber oder im Chat, da setzt einen Aufruf auf den Chat, was meint ihr zu der ganzen Sache mit Datenbankkram und Suche? Eigentlich klingt das schon gar nicht schlecht.
Also ich muss halt sagen, ich habe ja schon längere Zeit BOS benutzt, was ja die regelmäßigen Def Radio-Hörer auch wissen, weil ich schon mal eine Sendung drüber gemacht habe, wie gesagt. Und es macht einfach Spaß, so zu arbeiten. Also gewisse Dinge, sicher nicht alles. Das ist, wie du gesagt hast, eine Frage, wie man mit seinem Computer arbeitet. Aber es kann eine sehr effektive Art und Weise sein, wenn man das wirklich ausnutzt, wenn man seine Arbeitsweise wirklich darauf umstellt und nicht immer mit seinem hierarchischen System noch im Hintergrund weiterarbeitet, dann wird es einem ineffektiv vorkommen.
Also ich habe schon gemerkt, von mir jetzt persönlich, bei meinem Nutzerverhalten her, dass es schon öfter so war, dass ich Sachen halt irgendwo ablegen wollte. Keine Ahnung, zum Beispiel jetzt mein gigantisches Backup von ein paar Megabyte aus Tausenden von Dateien. Und man gibt sich dann die Mühe und macht dann Mords irgendwie, die Dateistruktur, um die Daten schnell wiederzufinden. Und dann ist das alles Müll, weil dann gibt es manchmal keine Stellen, um die Sachen einsortiert. Und auch von der Suche her, wenn man irgendwas sucht, dann ist es nicht, also überhaupt nicht häufig, dass es nach Größe geht, sondern wirklich nach diesen Meta-Attributen. Und da scheinen dann diese Lösungen mit dem ganzen Storage-Kram, also jetzt nicht nur Genome, sondern auch was Apple jetzt gemacht hat oder was Windows machen will, eigentlich schon sehr nach den Bedürfnissen, also scheint schon sehr nach den Bedürfnissen eventuell der Kunden sogar zu gehen.
Ja, die Frage ist nur, inwieweit sie es nutzen. Also was ich noch gelesen hatte über WinFS, was ich sehr, ja, interessant, amüsant fand, ich weiß auch noch nicht, war, dass sie, also in den frühen WinFS oder in den frühen Longhorn-Builds gab es auch diese Möglichkeit, so intelligente Ordner zu definieren. Und scheinbar hat Microsoft gemeint, dass sie festgestellt haben, dass das die Leute verwirrt, dass sie in diesen intelligenten Ordnern plötzlich Dateien sind, die da aber gar nicht sind.
die da gar nicht reingezogen worden sind oder sowas.
Richtig, die da physisch nicht sind. Und plötzlich wurden die intelligenten Ordner zu gespeicherten Suchen, die in einem Kontextmenü nur noch irgendwo enthalten waren. Und inzwischen habe ich mir sagen lassen, ist das irgendwo so ein kleines, also muss man sich sehr auf die Suche begeben, um dieses Feature zu finden, weil sie scheinbar selbst nicht so davon überzeugt sind. Also man muss entweder seine Arbeitsweise für das Neue umstellen, wie gesagt, oder man lässt es gleich bleiben.
Ja, ja, ja. Also es ist schon die Frage, wie viel man jetzt gewohnt ist von dem Hierarchischen. Wo, was mir auch noch eingefallen ist, was vielleicht mal ganz interessant wird, wenn man das Ganze weiterspinnt und sagt, okay, man hat überhaupt kein hierarchisches Dateisystem mehr, sondern einfach ein Blob wie das Internet zum Beispiel. Das erinnert mich an die letzte Sendung mit dem Darknet. Was waren das nochmal? Welche Sendung waren das? Da war es auch so, dass es ging, glaube ich, im anonymen Internet. Die Sendung ist auch im Archiv. Da wurden die Dateien es gab keine festen Quellen mehr, die Datei liegt auf dem Server, sondern es wurde anders gemanagt. Und die Dateien waren halt verfügbar, wenn sie gebraucht worden sind. Das heißt, oder besser zu finden, man hat Suchbegriffe eingegeben und dann wurden halt die Ressourcen, die gefunden wurden, ausgespuckt und keine URIs. Also, ja, es hieß Freenets, aber es wurde noch irgendwie Darknets, war dann die weitergeführte Variante oder so. Also im Chat wurde gerade vom Edgy gesagt, dass das Freenet war. Aber das fühlt sich auch so ähnlich an. Man sucht etwas und hat keine festen Adressen mehr, wo das unter dem Namen und unter keinem anderen erreichbar ist, sondern man sucht. Und was jetzt bei dem Freenet war, was so, wenn die Datei nicht mehr gesucht wird, nicht mehr gebraucht wird, für eine lange Zeit, dann verschwindet sie einfach. Klingt ein bisschen gruselig, aber ist vielleicht so als Informationsverwaltung vielleicht gar nicht schlecht, wenn es immer mehr Informationen wird. Aber wer weiß, am Ende verschwinden all meine alten E-Mails oder sowas. Aber ich will so, ja, egal.
Passiert so schon oft genug.
Ja. Ja. Naja, im Chat wurde nochmal gefragt und auch schon beantwortet, welche Sendung das war. Es war anonym im Netz. Für die es noch nicht wissen und auch nur halb heute zugehört haben, alle Sendungen gibt's auch zum Downloaden, also fast alle. Es gibt, glaube ich, so zweieinhalb Sendungen, die nicht da sind, aber sonst sind alle im Archiv auf unserer Homepage, nämlich www.defradio.de. Und für die nicht wissen, wie man defradio schreibt, buchstabiere ich sogar mal, dev und dann radio.de. Genau, da findet ihr auch alles. Könnt ihr uns erreichen, pipapo. So, jetzt ist es schon ziemlich spät. Jetzt kann man noch ganz schnell das Lied reinhauen, das ich noch loswerden will. Das ist Tipsy und Kitty's Daydream und der Long Hair Mix. Ja, hört rein. Thank you.
war ein abrupter Abbruch von dem Lied. Man denkt es immer gar nicht. Es plätschert so vor sich hin. Und dann plötzlich ist es vorbei. Gut. Vorbei ist ein gutes Stichwort, denn unsere Sendung ist jetzt auch vorbei. Noch 3 Minuten nach unserer Uhr. Nach uns kommt dann Alternative Crash mit dem Sirko, denke ich. Ich hoffe, er kommt. Bisher hat er sich noch nicht blicken lassen, aber lässt bestimmt nicht mehr lange auf sich warten. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und ein bisschen was gebracht. So von diesem Dateisystem. Also ich bis jetzt habe noch nie so, ehrlich gesagt, auf die Dinger geachtet. Ich habe sie so nebenher nur betrachtet, aber anscheinend können sie wirklich nützlich sein.
Ja, spielt doch einfach mal ein bisschen damit rum.
Schaut euch die Links auch in unserer Sendung an. Da haben wir noch ein paar gepostet. Zum Beispiel der Ars Technica Artikel war ganz nett und noch ein paar andere. Wenn ihr Lust habt, könnt auch dem Genome Storage Typen da helfen. Der freut sich sicher, damit auch mal was passiert. Und dann habe ich jetzt noch der Nordbiene versprochen, die Telefonnummer durchzusagen. Es wird sehr knapp mit Anrufen, aber ihr könnt es euch ja aufschreiben und das nächste Mal anrufen. Und zwar ist das die 0731 9386 299. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß.
Ja.
Mit folgenden Sendungen. Kommt am Montag zum Chaos-Treff bei uns in Ulm, wenn ihr in der Nähe seid. Das ist in der Uni im Café Einstein, findet ihr eigentlich ganz leicht. Oder guckt auf der Homepage. Die Homepage ist ulm.ccc.de. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Interesse habt. Oder wenn ihr auch irgendwie Interesse an dieser Sendung habt und wollt ein bisschen mitwirken oder sowas, dann könnt ihr euch auch melden per Mail oder eben einfach mal vorbeischauen und euch die ganze Sache angucken. Gut, dann lass uns jetzt mal... Benni, red mal, ich muss mir die CD noch an die richtige Stelle spulen.
So, ja, dann verabschiede ich mich von euch auch mal. Mir hat es mal wieder ein bisschen Spaß gemacht. Oder was heißt ein bisschen?
Mal wieder ein bisschen.
Ja, mit Mev, der sich immer gewissentlich vorbereitet. Wenn man ihm genug E-Mails schreibt.
Ich habe diesmal wirklich probiert. Ich hatte nur relativ viel zu tun. Diesmal war ich wirklich vorbereitet. So viel wie ging.
Ja. Naja, gut. Ich beklage mich ja schon nicht mehr.
Ja,
also in diesem Sinn.
Das letzte Lied und go for it.
Macht's gut.
Tschüss.
A tough new voice has arrived, and the owner of that voice is named
Vernon.